als wäre es gestern gewesen. So genau erinnere ich mich noch daran, wie wir damals als Kinder immer zu meinen Großeltern gereist sind, so in den 60ern und 70er Jahren, Anfang der 80er noch, in die alte DDR. Mindestens einmal im Jahr sind wir gefahren. Und ich habe das noch so im Gefühl, wenn man die Grenze überschritt zur DDR, dann fühlte man sich unheimlich beklemmt. Das hat man als Kind schon mitgekriegt. Man hatte das Gefühl totaler Beobachtung. Ja, die Grenzsoldaten mit den großen Hunden und ihren Maulkörben, die Waffen der Grenzpolizisten, Kameras überall angebracht, mehrfache Passkontrollen innerhalb kürzester Zeit. Und später, als wir mit dem Auto fahren konnten, Sitze rausgenommen, mit dem Spiegel unter das Auto drunter gefahren, jede Ecke ausgeleuchtet, mehrfach nachgeschaut an verschiedenen Stellen, ob man uns auch im Verbrecherregister finden würde mit unseren Pässen. Und wenn man dann zurückkam, zwischendurch hat man es natürlich vergessen, im schönen Thüringer Wald, aber wenn man dann zurückkam und das Ganze wieder durchmachte, dann war das hinterher ein richtiges Aufatmen, wenn man wieder in Freiheit war. Endlich wieder unbeobachtet. Es gibt abartige Formen der Beobachtung. Und dazu gehören sicherlich nicht nur die Grenzen von Diktaturen, sondern auch manche Fernsehformate wie Big Brother. Das ist auch so eine abartige Form der Beobachtung, wo die Leute im Container alles Mögliche erleben oder auch nicht. Jeder normal empfindende Mensch braucht Rückzugsräume, in denen er sich nicht beobachtet fühlt. Ganz klar. Und darum etwa ist die Unversehrtheit der Wohnung so ein hohes Rechtsgut bei uns in Deutschland. Ich denke, wir sollten hier sehr wachsam sein, wenn, und sei es unter dem Stichwort der Terrorismusbekämpfung, ein Staat sich Einlassmöglichkeiten in unsere Privatsphäre erlaubt. Ja, wenn der Staat Instrumente schnitzt, mit denen er im übertragenen Sinne unsere Haustüren aufbrechen kann. Es ist gut, dass unser Rechtssystem so hohe Hürden aufgebaut hat, gegen Hausdurchsuchung, gegen das Abhören von Telefonen. Bei den E-Mails wird es schon schwieriger. Es gibt menschenverachtende Formen der Beobachtung. Aber es gibt auch ganz normale Beobachtungssituationen, denen wir uns nicht entziehen können und denen wir uns nach Gottes Willen möglicherweise auch gar nicht entziehen sollen. Schon die ersten Menschen haben sich ja versteckt im Garten, weil sie sich Gottes Beobachtung entziehen wollten im Garten Eden. Und Gott hat sie gestellt und hat gesagt, Adam, wo bist du? Du kannst dich nicht verstecken. Ihr könnt mir nicht davonlaufen. Das ist auch typisch für uns Sünder, dass wir uns verstecken wollen und dass wir das Geheimnis mit der Sünde suchen und uns möglichst auch noch vor Gott abschotten wollen. Doch die Bibel weiß viel von persönlicher Freiheit zu sagen. Und dennoch kann auch das freieste Leben nicht ohne Beobachtung sein. Und Titus 2, wo wir jetzt die Predigtreihe fortsetzen, erinnert uns an diese Tatsache und will uns helfen, mit diesen Rahmenbedingungen der Beobachtung richtig umzugehen. Paulus schreibt dem Titus ins Stammbuch, macht euch klar, dass ihr euch mit eurem alltäglichen Leben nicht im luftleeren Raum bewegt. Ihr werdet beobachtet. Und das ist unser Predigtthema heute Morgen, das Motto Leben unter Beobachtung. Leben unter Beobachtung. Und dazu wollen wir aus Titus 2, die Verse 6 bis 10 noch einmal lesen. Und sie haben dort abgedruckt, weil es darum dann zentral gehen wird, die Verse 7 bis 10. Also, wir lesen nochmal ab Vers 6. Desgleichen, schreibt Paulus an Titus, ermahne die jungen Männer, dass sie besonnen seien in allen Dingen, dich selbst aber mache zum Vorbild guter Werke mit unverfälschter Lehre, mit Ehrbarkeit, mit heilsamem und untadeligem Wort, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Den Sklaven sage, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen, ihnen gefällig seien, nicht widersprechen, nichts veruntreuen, sondern sich in allem als gut und treu erweisen, damit sie der Lehre Gottes, unseres Heilandes, Ehre machen in allen Stücken. Wir wollen noch einmal beten. Herr Jesus, und nun bitten wir dich, dass du uns hilfst, zu erkennen, wie diese Verse in unser Leben zielen. Und lass uns verstehen, Herr, was du uns sagen willst, denn darauf allein kommt es an. Bitte hilf du uns. Amen. Zweimal steht in diesen Versen das Signalwort damit. Wenn man Vers 5 noch dazu nehme, sogar dreimal. Also einmal in Vers 8, ne, da sagt Paulus dem Titus, du sollst ein gutes Vorbild sein, damit der Widersacher, Klammer auf, der dich beobachtet, Klammer zu, deinen Dienst nicht aushebeln kann. Und dann in Vers 10 an die Sklaven. Da sagt er, ihr sollt euch ordentlich verhalten gegenüber euren Herren, Klammer auf, die euch beobachten, Klammer zu, damit ihr eine gute Werbung für euren Glauben seid. Und dann könnten wir Vers 5 noch dazu nehmen, da ist es dann an die Frauen gerichtet, die verheiratet sind, und denen wird gesagt, ihr sollt vorbildliche Ehefrauen sein. Und dann dieses dritte, damit in eurem Lebensumfeld, Klammer auf, das euch beobachtet, Klammer zu, Gottes Wort nicht in den Schmutz gezogen wird. Ich denke, Sie haben das Prinzip gesehen. Als Kinder Gottes leben wir unter einer besonderen Form von Beobachtung. Und das sollten wir uns auch, wenn wir morgen früh in den Alltag einsteigen, wieder bewusst machen. Wer beobachtet uns denn alles? Die Bibel nennt mehrere Instanzen, mehrere Hingucker, die auf unser Leben sehen. Zum Ersten ist es natürlich Gott selbst, der uns beobachtet. Wir leben in seinem Blick zuallererst. Jesaja 49, Vers 16 sagt Gott, deine Mauern sind immer da vor mir. Und die Mauern stehen hier für unser ganzes Leben. Deine Mauern sind immer da vor mir. Oder Psalm 121, Vers 4, siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Er ist immer da. Er sieht uns immer. Oder der Herr Jesus hat gesagt am Ende von Matthäus 28, siehe, ich bin bei euch alle Tage. Also zum Ersten Gott selbst. Dann zum Zweiten leben wir als Christen, als Gemeinde, das vergessen wir oft, unter der Beobachtung der unsichtbaren Welt. Das schreibt Paulus in Epheser 3, Vers 10 ganz deutlich über diese Beobachtung. Da sagt er, ihr, also Gott hat euch jetzt dieses Geheimnis der Gemeinde offenbart, Vers 10, Epheser 3, damit jetzt kund werde die mannigfaltige Weisheit Gottes den Mächten und Gewalten im Himmel durch die Gemeinde. Wir werden als Gemeinde beobachtet von den Mächten und Gewalten, von der unsichtbaren Welt. Das müssen wir uns immer klar machen. Wir leben im Angesicht von Mächten und Gewalten. Die schauen, was wir machen als BEG Hannover. Und wir haben eine Aufgabe. Am Beispiel der Gemeinde demonstriert Gott seine Macht, seine Gnade, seine Weisheit vor der unsichtbaren Welt. Und so wie die Weisheit eines Lehrers an den Schülern deutlich werden soll, so soll die Weisheit Gottes an seiner Gemeinde deutlich werden. Was für eine große Aufgabe ist es, die wir da haben, und was für eine hohe Verantwortung. Als Gemeinde haben wir, wenn Sie so wollen, eine kosmische Bedeutung. Wir sollen vor der unsichtbaren Welt als öffentliche Demonstration der Weisheit Gottes dienen. Wir werden beobachtet. Als Drittes leben wir als Christen unter der Beobachtung von Gegnern und Widersachern. Und das finden Sie hier in Vers 8. Paulus dem Titus sagt, sei ein gutes Vorbild, damit der Widersacher beschämt werde und nichts Böses habe, das er uns nachsagen kann. Mit den Widersachern ist hier in diesem Fall nicht der Teufel gemeint, sondern die Gegner innerhalb der Gemeinde. Also Kapitel 1, Vers 10 hatten wir das ja gesehen. Es gibt viele freche, unnütze Schwätzer und Verführer, denen man das Maul stopfen muss. Die aufbegehren, die den Kurs der Gemeinde verändern wollen. Und diese Widersacher beobachten uns auch. Und Paulus warnt den Titus hier in Vers 8. Und wir hatten ja ausführlicher auch über diesen Vers mit dem Vorbild, Vers 7, gesprochen und Vers 8. Das hatten wir schon ausgelegt, dass er sagt, pass auf, Timotheus, liefere deinen Gegnern keine bequemen Argumente. Gib ihnen keine Chance, deine Autorität zu untergraben. Lass nicht zu, dass sie dir einen Widerspruch zwischen dem, was du sagst und dem, was du tust, nachweisen können. Nachsagen können sie dir viel, werden sie auch machen, sie werden dir viel nachsagen. Aber achte darauf, dass es nicht stimmt, dass sie es dir nicht nachweisen können, dass du es nicht tust. Das ist eine beliebte, eine uralte Methode. Wenn man gegen den Inhalt nicht ankommt, dann sucht man sich Nebenkriegsschauplätze. Dann greift man diejenigen, die einem unliebsam sind, persönlich an. Und so wird es Timotheus und auch Titus speziell auf Kreta auch gegangen sein. Und Paulus sagt, pass auf. Gib ihnen keine bequemen Argumente an die Hand. Solche Widersacher können von innen kommen oder von außen. Sie können aus der Gemeinde kommen, sie können aus der eigenen Familie kommen, sie können im Verein auftreten, in dem man tätig ist. Sie können aus dem Freundeskreis kommen, aus der Nachbarschaft, aus allen Ecken und Winkeln können sie kommen. Und Paulus sagt dem Titus, stopfe ihnen das Maul durch ein glaubwürdiges Vorbild und mach es ihnen dadurch schwer, sich an deinen Argumenten vorbeizumogeln. Das ist also das Dritte. Vor Gott werden wir beobachtet, vor der unsichtbaren Welt, von Gegnern und Widersachern. Ja, und dann kommt Paulus auf eine vierte Instanz zu sprechen, unter der Beobachtung, wir als Christen stehen, zwangsläufig. Und das wird heute Morgen unser Schwerpunkt sein. Das ist nämlich die Welt. Die Welt jenseits der Gemeinde. Darum geht's heute Morgen. Wir leben unter der Beobachtung der ungläubigen Welt. Und Paulus behandelt diesen Fall am Beispiel der Sklaven innerhalb der Gemeinde. Sie waren gläubig geworden und arbeiteten wohl zum größten Teil für ungläubige Herren. Das ist die Situation. Gläubig geworden, arbeiten zum größten Teil für ungläubige Herren. Und dort lebten sie mit. Dort standen sie auch unter ständiger Beobachtung, diese Sklaven. Und Paulus zeigt ihnen nun, wie sie sich unter diesen Bedingungen als Nachfolger Jesu bewähren können. Wie sie dort unter diesen Bedingungen des Alltags zur Ehre des Herrn leben sollen. Das macht er ihnen deutlich. Und ich denke, es ist nicht schwer, das auf unsere Situation zu übertragen. Das ist sehr, sehr nahe dran an unserem Leben. Auch wenn es bei uns keine Sklaverei mehr gibt, zumindest offiziell nicht. Aber damals waren Sklaven ein verhältnismäßig normaler Bestandteil der Gesellschaft. Das muss man wissen. Und das Arbeitsleben, Sklave sein, bedeutete nicht notwendigerweise, dass man gedemütigt und entrechtet wurde. Nicht notwendigerweise. Ausführlicher habe ich diese Sklavenfrage behandelt in den Predigtreihen über Epheser 6, Verse 5 bis 8 und über 1. Timotheus 6, Verse 1 bis 2. Also wenn Sie das ausführlicher nochmal zur damaligen Sklavensituation nachhören wollen, dann können Sie nochmal auf die Predigten im Internet zurückgreifen. Epheser 6, ab Vers 5 und 1. Timotheus 6, Verse 1 und 2. Und dann gibt's ein hervorragendes Buch, ein neues Buch von John MacArthur, das die Sklavenfrage thematisiert. Das heißt einfach Sklave. Können Sie auch über den Büchertisch bei Herrn Schulz bestellen. Ich will jetzt nur noch mal kurz daran erinnern, dass ich zur Zeit des Neuen Testaments, damit wir den Kontext, damit wir das Bild haben, eine sehr differenzierte Situation anbot. Einerseits war ein Sklave abhängig. Die Herren konnten die Todesstrafe ohne Prozess vollziehen. Sogar der kultivierte Aristoteles hatte schon im 4. Jahrhundert vor Christus geschrieben, ein Sklave ist ein lebendiges Werkzeug, so wie ein Werkzeug ein lebloser Sklave ist. Aristoteles, denkt man auch nicht. Andererseits waren die Sklaven im römischen System aber teilweise besser dran als Jahrhunderte später, etwa die farbigen Sklaven in England und Amerika. Das muss man auch wissen. Vielen Sklaven ging es verhältnismäßig gut. Sie lebten wie Angestellte im Haushalt. Sie konnten teilweise frei werden unter bestimmten Bedingungen. Manche wurden später erfolgreicher, als ihre Herren es waren. Sie bekamen gewisse Rechte, zum Beispiel zu heiraten. Und so um 61 nach Christus wurde die Lex Petronia erlassen. Und diese Lex Petronia untersagte Besitzern, ihre Sklaven ohne richterliche Genehmigung den wilden Tieren vorzuwerfen. Immerhin. Also sie durften nicht einfach willkürlich ihre Sklaven den wilden Tieren vorwerfen, sondern es musste da ein geordnetes Rechtsverfahren angestrebt und die Sache geprüft werden. Das war schon ein Fortschritt. Einige Sklaven übten anspruchsvolle Berufe aus. Sie waren zum Beispiel Ärzte, Lehrer, Verwaltungsfachangestellte. Und wenn ein Sklave nun Christ geworden war, dann war sein erstes Ziel nicht, wie kriege ich einen neuen Status in der Gesellschaft? Wie bekomme ich ein leichteres Leben? Sondern dann war seine erste Frage, wie kann ich Jesus dienen, wie kann ich seinen Namen ehren und wie kann ich andere Menschen für Jesus gewinnen. Und das war auch die Frage, wenn ein Herr Christ wurde. Der fragte auch, Herr, wie kann ich dir dienen, wie kann ich deinen Namen ehren, wie kann ich andere für dich gewinnen. Und liebe Leute, für dieses große Ziel öffnet Paulus uns heute Morgen den Blick. Paulus sagt uns, Leute, ihr lebt noch in der Welt. Jesus hat euch hier noch nicht abgezogen aus der Welt. Ihr seid noch da, sonst hätte er euch ja schon in den Himmel geholt. Er schickt euch sogar in die Welt rein. Geht hin in alle Welt. Matthäus 28. Und die Welt beobachtet euch. Leben unter Beobachtung. Die Welt beobachtet euch, ob ihr das wollt oder nicht. Das ist einerseits manchmal ungemütlich, aber es ist andererseits auch eine große Chance. Denn so kann die Welt an deinem Leben sehen, was es bedeutet, Christ zu sein. Das kann die Welt an deinem Leben sehen. Wie Jesus das in der Bergpredigt gesagt hat, wir haben es in der Lesung von Bruder Otto gehört. Lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Licht der Welt. Das ist die Aufgabe. Wir leben unter Beobachtung, vor allem wenn rauskommt, dass wir Christen geworden sind. Und gerade bei unserer Arbeit im Alltag ist das so. Und genau für diese Situation gibt Paulus uns jetzt in diesen Versen 5 praktische Hinweise. 5 praktische Hinweise, wie wir mit dieser Beobachtungssituation richtig umgehen können. Und wenn wir hier von Arbeit sprechen, dann meine ich damit nicht nur die Erwerbsarbeit, sondern dann gehören da im weitesten Sinne alle Aufgaben dazu, die wir in unserem Alltag bewältigen müssen. Studium, Ausbildung, Beruf, die Hausarbeit, alltägliche Kontakte mit den Nachbarn, ehrenamtlicher Einsatz in Schule oder Verein oder Diakonie. Versuchen Sie bitte also diese 5 Hinweise von Paulus, die er zunächst den Sklaven gegeben hat, auf Ihre eigene persönliche Situation zu Hause oder an Ihrem Arbeitsplatz zu übertragen. Und ich denke, das wird nicht so schwer sein. Und diese 5 Hinweise, die sind auch das Heilmittel gegen ein Problem, das viele Christen umtreibt, mit dem viele Christen hadern. Dass sie sagen, mein Christsein auf der einen Seite und mein Alltag auf der anderen, die kommen mir oft vor wie 2 völlig getrennte Welten. Sonntag bin ich Christ, in der stillen Zeit bin ich vielleicht auch noch Christ und im Rest des Tages merkt man nicht mehr viel davon. Da komme ich mir selbst vor, als wäre ich gewissermaßen zweigeteilt und ich finde nicht die Brücke. Wenn ich erstmal in der Firma bin und am Schreibtisch sitze, komme ich mir vor wie ein ganz normaler Heide. Interessant, der Begründer von McDonald's, Ray Kroc, der hat diese Doppelbödigkeit einmal so ausgedrückt, ohne dass er sich der Doppelbödigkeit wahrscheinlich bewusst war. Er hat in einem Interview mit der New York Times gesagt, damals, McDonald's ist für mich wie eine Religion. Persönlich und zu Hause glaube ich erstens an Gott, zweitens an die Familie und drittens an McDonald's. Und wenn ich im Büro bin, dann gilt die umgekehrte Reihenfolge. Also dann glaubt er zuallererst an McDonald's. Natürlich würden Christen das nicht so krass sagen. Sie würden nicht so krass behaupten, dass sie je nachdem, wo sie sich befinden, mit einem anderen Wertesystem leben. Und doch überfordert uns manchmal die Situation und wir haben manchmal ein ähnliches Empfinden. Wie werden wir mit dieser Beobachtung der Welt klarkommen? Wie glaubwürdig ist unser Zeugnis? Wie können wir in unserer Arbeit ganz bewusst als Jünger Jesu leben? Und in unserem Alltag und in unserer Nachbarschaft und in unserem Studium. Und dafür gibt uns nun Paulus 5 Hinweise. 5 Hinweise. Und wenn Sie was da haben, würde ich Ihnen empfehlen, das mitzuschreiben oder es vielleicht hinterher nochmal nachzuhören. Vielleicht können Sie sich diese Hinweise auch irgendwo über Ihren Schreibtisch stellen oder an Ihr Küchenbrett heften, ein Pinboard, ich weiß nicht, wo das bei Ihnen geht. Erster Hinweis. Deine Arbeit ist ein Dienst für Gott. Das ist der erste Hinweis. Paulus sagt, deine Arbeit ist ein Dienst für Gott. Schauen Sie, in Vers 10 wird das schon ganz deutlich, wenn er sagt, wozu soll das alles geschehen? Damit sie der Lehre Gottes, unseres Heilandes, Ehre machen in allen Stücken. Darum geht's. Das ist das große Ziel. Deine Arbeit ist ein Dienst für Gott, ob du im Labor bist oder an der Werkbank oder in der Küche stehst. Was muss das für einen Sklaven bedeutet haben? Was kann das für uns bedeuten? Wenn Sie morgen früh wieder in Ihr Büro fahren, dann dürfen Sie mit dem Bewusstsein dorthin zurückkehren, hier diene ich meinem Herrn. Oder wenn Sie in Ihren Kindergarten fahren, wo Sie bei der Erziehung mitwirken von den Kleinen, wo auch immer, dann dürfen Sie durch die Tür dieses Kinderhortes treten und sagen, hier darf ich meinem Herrn heute dienen. Das ist das Erste. Paulus sagt, damit sie der Lehre Gottes, unseres Heilands, Ehre machen sollen, die Sklaven ihre Arbeit tun. Kolosser 3, Vers 23, ist ein wunderbarer Vers, der von vielen Christen innig geliebt wird. Ich möchte diesen Vers Ihnen nochmal in Erinnerung rufen. Ich liebe ihn auch sehr. Da steht, alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Und wissen Sie, in welchem Zusammenhang dieser Vers steht? In welchem Zusammenhang dieser Vers ursprünglich steht? In einer Anweisung an die Sklaven. Hochinteressant, habe ich auch erst bei der Vorbereitung dieser Predigt entdeckt. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht dem Menschen. Das galt schon den Sklaven. Deine Arbeit ist ein Dienst für Gott. All deine Arbeit. Er hat dich an diesen Platz gestellt oder er hat zumindest zugelassen, dass du an diesen Platz gekommen bist, wo du jetzt bist, zur Zeit. Und das heißt nicht, dass du für immer dort bleiben musst. Paulus sagt nicht, einmal Sklave, immer Sklave, einmal Lehrer, immer Lehrer, einmal Tischler, immer Tischler. Das sagt Paulus nicht, einmal Verwaltungsbeamter, immer Verwaltungsbeamter. Na, bei dem Verwaltungsbeamten vielleicht noch eher. Es kann auch passieren, dass einer die Seiten wechselt. Ja, Paulus sagt über die Sklaven etwa in 1. Korinther 7, Vers 21, wenn du einmal frei werden kannst, dann mach es. Umso besser. Aber bist du als Knecht berufen, so sorge dich nicht. Das ist nicht die Schlüsselfrage deines Lebens, ob du Freier bist oder ob du Knecht bist. Ob du Herr bist oder ob du Sklave bist. Solange Gott dich an deiner Stelle lässt, darfst du wissen, deine Arbeit ist ein Dienst für Gott. Für Gott. Und das hat eine dramatische Folge. Das heißt nämlich, du lebst in seinem Urteil an deinem Arbeitsplatz, an deinem Studienplatz, an deiner Werkbank, in deiner Küche, in deinem Kindergarten, in deiner Seniorenresidenz. Du lebst in seinem Urteil. Er soll mit deinem Dienst zufrieden sein. Er. Und schauen Sie, das war eine großartige Wahrheit auch über den Sklaven selbst. Das sagte dem Sklaven nämlich, du bist nicht in erster Linie ein Knecht deines Herrn, du bist in erster Linie vielmehr ein Sklave Jesu Christi. Was für eine Ehre. Im Epheserbrief steht ja auch diese große Passage über die Sklaven. Nur heißt es in Vers 6, Epheser 6, und wir haben ihn extra nochmal die anderen Bibeltexte, in denen es um Sklaven ausführlich geht, mit auf den Zettel geschrieben. Hier in grüner Schrift unter den Predigttext. Ich empfehle sehr, die nochmal zu lesen in der nächsten Woche. Und da sagt Paulus eben in Epheser 6, wie die ihren Dienst tun sollen, die Sklaven. Nicht mit Dienst, allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen. Also um sich einzukratzen, sondern als Knechte Christi, die den Willen Gottes tun, in ihrer Hausarbeit oder wo auch immer. Tut euren Dienst mit gutem Willen als den Herrn und nicht den Menschen. Epheser 6, Vers 7. Das sagt Paulus. Es kommt nicht nur auf deine Hände an, es kommt auf dein Herz an. Du arbeitest nicht nur mit Dienst allein vor Augen, sondern du arbeitest für Jesus. Und sei es bei VW, du arbeitest für Jesus. Er ist dein Herr. Und er ist dabei und er gibt dir Kraft und er stärkt dich, wenn dir im Altenheim die Nerven auszugehen drohen. Und er trägt dich durch, wenn deine Schulklasse zu anstrengend zu werden droht. Und er gibt dir Geduld, wenn der Haushalt sich immer bedrückender auch auf deine Seele legt. Und er gibt dir Kraft, auch mit den spöttelnden Arbeitskollegen am Fließband fertig zu werden. Und mit den ethischen Fragen, die sich ergeben, wenn du im Labor deine Arbeit machst. Wenn er dich an diesen Platz gestellt hat und wenn er dich dort erstmal stehen lässt, dann darfst du an dieser Stelle auch ihm dienen. Ob du Essen kochst, Kinder unterrichtest, Fenster einbaust, Wäsche wäschst, Kranke pflegst, Klienten vertrittst, Versicherungen verkaufst, Computerprogramme entwirfst, Busse chauffierst oder was auch immer. Und wissen Sie, es ist hochinteressant, deine Arbeit ist ein Dienst für Gott. Die Reformatoren waren die Ersten, die die Arbeit im Alltag ausdrücklich als was bezeichnet haben? Als Gottesdienst. Und deswegen kommt der Begriff Beruf auch von der Reformation. Weil sie als Erste die Arbeit so genannt haben und gesagt, du stehst dort als Christ, weil du berufen bist von Gott. Und deshalb ist es dein Beruf, Schlosser zu sein. Dein Beruf, Professor zu sein. Dein Beruf, Forscher zu sein. Dein Beruf, in gewisser Hinsicht Mutter zu sein. Für Christen, und das ist das Gute, besteht das ganze Leben aus Gottesdienst. Sonntags hier und die restliche Woche Gottesdienst in ihrem Arbeitsumfeld. Immer Gottesdienst. Das ist doch großartig. Deine Arbeit ist Dienst für Gott. Das ist das Erste. Und dann ein zweiter Hinweis, den Paulus uns hier gibt. Zweitens, deine Arbeit erfordert Respekt für die bestehende Ordnung. Das sagt er den Sklaven in Vers 9. Den Sklaven sage, dass sie sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen. Also, das ist das Zweite. Deine Arbeit erfordert Respekt für die bestehende Ordnung. Sagt die Bibel immer wieder. Das heißt nicht, dass wir Christen alles kritiklos abnicken. Das heißt erst recht nicht, dass wir Christen sehenden Auges Unrecht hinnehmen und dazu schweigen, mitnichten. Wir sollen uns für Verbesserungen einsetzen. Wir sollen auch für das Recht eintreten. Aber, so wie die Christen grundsätzlich ihren Staat respektieren sollen, also Römer 13, achtet die Obrigkeit, so sollen wir auch die Grundstruktur an unserem Arbeitsplatz respektieren. Also wenn wir einen Chef haben, sollen wir uns dem unterordnen, was die Arbeit angeht. Und wenn bestimmte Arbeitszeiten vorgeschrieben sind, dann müssen wir sie einhalten. Es wäre ein schlechtes Zeugnis, wenn die Christen an ihrer Arbeitsstelle als die Dauernörgler auffallen würden. Das sind die, die sich nie einfügen können, die an allem was zu mosern haben. Ein schlechtes Zeugnis. Paulus sagt, die Sklaven sollen sich ihren Herren in allen Dingen unterordnen. Das heißt, in allem, was zu dem Aufgabenbereich gehört, in allem, was zu der Arbeitsstruktur gehört. Deine Arbeit erfordert Respekt für die bestehende Ordnung. Für die Unterordnung am Arbeitsplatz gibt es nur eine Grenze. Eine Grenze, da warten jetzt bestimmt viele schon drauf und es ist auch wichtig, dass das hier gesagt wird. Und diese Grenze steht in Apostelgeschichte 5, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Das ist die Grenze, Apostelgeschichte 5, Vers 29, das ist die Grenze. Und wenn der Chef mich zum Sündigen auffordern will, dann darf ich nicht sündigen. Kein blinder Kadavergehorsam. Unterordnung und Anerkennung des Rechts und der Ordnung ist kein blinder Kadavergehorsam. Wenn ich irgendwo Prokurist bin und der Chef mich zum Steuerbetrug anleiten will, dann darf ich es nicht tun. Wenn jemand Sekretärin ist und der Chef sagt, sagen Sie am Telefon, ich bin verreist, obwohl er daneben sitzt, dann darf die Sekretärin das nicht machen. Muss sie eine Lösung finden. Mit dem Chef reden, wie auch immer. Wenn vom christlichen Personalchef verlangt wird, dass er bestimmte Leute strategisch rausmobbt aus ihrem Job, dann kann er das nicht mitmachen. Oder wenn die christliche Lehrerin in der Schule Evolution als die verbindliche, erwiesene Wahrheit über die Lebensentstehung lehren soll. Oder wenn sie lehren soll, dass Homosexualität eine gottgewollte Schöpfungsvariante ist, die genauso gut sei wie die Sexualität in der Ehe, dann können wir als Christen nicht mitmachen. Dann ist diese Grenze gegeben. Und natürlich erfordert diese Haltung Mut und dabei holen wir uns manche blutige Nase. Das kann einen die Beförderung kosten, dass er nicht mitmacht. Es kann aber auch umgekehrt laufen. Es kann sich auch mal als durchaus karrierefördernd erweisen. Ein Bekannter, den ich letztes Jahr bei einer gemeinsamen Veranstaltung kennenlernen durfte, der ist bei einer ziemlich großen Firma sehr hoch aufgestiegen. Wenn er gewollt hätte, wäre er sogar bis in den Vorstand gekommen. Warum? Weil der Chef wusste, der ist nicht nur schlau, sondern der belügt mich nicht. Der hat nicht nur gute Ideen, sondern der ist auch integer. Und wenn er sich weigert, um meinetwillen andere zu belügen, dann wird er sich auch weigern, um anderer Willen mich zu belügen. Und der Mann ist sehr weit gekommen. Manchmal ist es schwierig, diese Grenze genau zu bestimmen, wie weit ich gehen darf, wo sozusagen die Sünde beginnt, wo der Ungehorsam gegen Gott beginnt. Und dann ist es wichtig, dass ich das im Gebet wirklich meinem Herrn sage, und dass ich auch mit Mitchristen spreche und mich berate und nach Lösungen suche. Aber dort, wo keine Sünde verlangt wird von mir, gilt es erstmal, ich habe mich unterzuordnen. Deine Arbeit erfordert Respekt für die bestehende Ordnung. Und ihr Sklaven habt nach eurer Bekehrung nicht die göttliche Bestimmung, einen Generalstreik unter euren Kollegen anzuzetteln. Das ist nicht eure Bestimmung von Gott her. Allerdings, das müssen wir auch sehen, Paulus sagt mit keiner Silbe, dass Sklaverei eine gute Schöpfungsordnung sei. Das sagt er mitnichten. Ja? Und das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, das ist der riesige Unterschied zu seinen Aussagen über das Zusammenleben in der Familie, zu den verschiedenen Aufgaben von Mann und Frau. Da sagt Paulus immer, das ist Schöpfungsordnung. Das ist absolut verbindlich. Das ist Gottes Wille für immer und für alle Zeiten. Das hat Gott so verbindlich angeordnet und uns geschenkt. Aber die Sklavenstruktur, das ist nicht eine unabänderliche Schöpfungsordnung. Deswegen sagt Paulus ja auch in 1. Korinther 7, wenn du frei werden kannst, dann mach es. Das sagt er ja analog nicht zur Ehe. Die Ehe ist eine verbindliche Ordnung, halte dich dran, aber wenn du frei werden kannst, gebrauch es umso lieber. Das sagt er natürlich nicht. Das ist der Unterschied, verstehen Sie? Aber es ist momentan die politische Ordnung. Sklave. Und solange du in dieser Ordnung nicht gegen Gottes Gebot sündigen musst, solltest du sie akzeptieren, genauso wie die Obrigkeit. Das ist also das Zweite. Deine Arbeit erfordert Respekt für die bestehende Ordnung. Und dann das Dritte, ganz wichtig. Innerhalb dieser Ordnung sollst du gute Arbeit leisten. Dritter Punkt, deine Leistung soll gut sein. Drittens, deine Leistung soll gut sein. Und das steckt hinter diesem Wort, ich habe mir das genau angeguckt, gefällig, ihnen gefällig, den Herren. Wohlgefällig steht da eigentlich wörtlich. Und die deutsche Übersetzung, gebe ich zu, ist hier etwas missverständlich. Das kann man so verstehen im Sinne von liebe Dienerei. Ja, Gefälligkeitsdienste, das klingt so nach Schleimerei, würden wir sagen. Das ist absolut nicht gemeint, jemandem zum Gefallen zu sein, um davon einen persönlichen Vorteil zu ziehen. Das ist einfach eine etwas missverständliche Übersetzung. Ich will Ihnen genau sagen, was gemeint ist. Paulus warnt ja geradezu davor, Augendienst zu machen, um den Menschen zu gefallen. Also Epheser 6, Vers 6, da warnt er, sagt, nicht mit Dienst allein vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern von Herzen, aufrichtig, um den Willen Gottes zu tun. Aber was meint dieses Wohlgefälligsein? Es meint dieses. Es heißt, du sollst so arbeiten, dass deine Firma mit dir zufrieden ist. Das ist gemeint. Du sollst ihnen gefallen. Du sollst gute Arbeit leisten. Striving for excellence. Du sollst dich bemühen, exzellent zu sein als Christ. Dass deine Firma mit dir zufrieden sein kann. Das ist ein gutes Zeugnis. Wenn der Chef sagen muss, ja, ich habe da einen Christen, das ist ein Bringer. Das ist ein Bringer. Der ergreift die Initiative, der denkt voraus, der geht voran. Der lässt die Kollegen nicht für sich arbeiten, sondern legt auch mal eine Schippe mehr dazu. Der lässt nicht als Erster den Bleistift fallen, der beschwert sich nicht gleich bei jeder Überstunde. Das ist ein Bringer, ein Christ. Erstaunlich. Welche Ethik steckt dahinter? Warum glaubt er das? Martin Luther hat es sinngemäß so gesagt, er sagt, wenn eine Magd sich bekehrt hat, dann putzt sie fortan auch in den entlegenen Winkeln des Hauses, dort, wo man es nicht sieht. Striving for excellence, sie macht gute Arbeit. Deine Leistung soll gut sein. Natürlich müssen sie auch auf ihre Gesundheit achten und auf ihre Familie. Sie müssen aufpassen, dass sie nicht irgendwann mit ihrer Arbeit verheiratet sind und ihre Ehe darunter leidet und die Kinder Schaden leiden. Das ist alles richtig. Und auch dazu weiß Paulus eine Menge zu sagen. Und habe ich auch von dieser Stelle aus schon manches gesagt. Da haben sie auch eine große Verantwortung vor Gott. Aber jetzt geht es um diesen Arbeitszusammenhang. Und da, alles vorausgesetzt, du kümmerst dich gut um deine Familie, du nimmst deine Ehe sehr ernst als ein kostbares Geschenk Gottes, du achtest auf eine sinnvolle Gesamtaufteilung deiner Lebenszeit. All das vorausgesetzt, sagt Paulus hier, auch deine Arbeitsleistung soll gut sein. Du sollst ein Bringer sein. Und es war der Ruf der Christen in der Sowjetunion, auch zu einem Zeitpunkt, als sie noch schwer verfolgt wurden, an manchen Stellen werden sie auch heute wieder verfolgt, dass man sagte, die Christen bekämpfen wir einerseits wegen ihrer Ideologie, weil sie unseren Atheismus ablehnen. Aber als Arbeitskräfte haben wir sie gern. Sie trinken nicht und sie sind fleißig. Und sie leisten was. Das hat man immer wieder gehört, dass sie dort dem Namen Jesu doch große Ehre gemacht haben. Und ich denke, das ist eine sehr direkte Frage, die sich aus diesem Satz von Paulus für uns ergibt. Was für einen Ruf haben Sie an Ihrem Arbeitsplatz? Was für einen Ruf haben Sie in Ihrem Umfeld, in Ihrem Verein? Sind Sie bekannt für Ihren Fleiß? Bekannt für Ihre Einsatzbereitschaft? Sind Sie bekannt für Ihre Kompetenz? Für Ihr Engagement? Oder gelten Sie als jemand, der nur seine persönlichen Vorteile mit Zähnen und Klauen verteidigt? Der ständig nur jammert, dass ihm alles zu viel wird. Was für einen Ruf haben Sie? Vielleicht denkt einer, was geht das denen an? Nun, Antwort, mich geht es überhaupt nichts an. Mich geht es überhaupt nichts an. Aber Paulus sagt, es geht Gott an. Es geht Gott an, wie du an deinem Arbeitsplatz bist. Und es hat etwas zu tun mit dem Zeugnis der Gemeinde in der Welt. Leben unter Beobachtung. Es geht Gott an. Und es hat etwas zu tun mit deiner Nachfolge. Es hat etwas zu tun mit deinem persönlichen Verhältnis zum Herrn Jesus Christus, wie du an deinem Arbeitsplatz dich verhältst. Das sagt Paulus hier. Das sind nicht zwei Welten, das eine. Und deshalb schreibt Paulus das nicht nur dem Titus, sondern er schreibt es mir ins Stammbuch, er schreibt es Ihnen ins Stammbuch. Eure Arbeitsleistung soll gut sein.
Gib Gas, häng dich rein.
Und dann ist Paulus immer noch nicht fertig. Es geht nicht nur um die nackte Leistung, die du ablieferst, sagt er, sondern es geht um das Gesamtpaket deines Verhaltens am Arbeitsplatz. Es geht um das ganze Paket. Und darum folgt viertens, deine Haltung soll loyal sein. Drittens, deine Leistung soll gut sein. Viertens, deine Haltung soll loyal sein. Das sind die nächsten drei Begriffe, die Paulus den Sklaven ans Herz legt. Nicht widersprechen, nichts veruntreuen, sondern sich in allem als gut und treu erweisen. Das ist deine Aufgabe. In der Schule, bei VW, in der Verwaltung. Deine Haltung soll loyal sein. Und das heißt, du sollst persönlich zuverlässig, integer sein. Das ist gemeint. Und dann fächert Paulus das auf, nicht widersprechen. Das heißt, du sollst nicht ständig dagegen sein. Du sollst nicht so vom Grundanliegen her ständig dich sperrig stellen. Immer nur Widerworte geben. Solche Leute gibt's ja auch, die haben sowas was Destruktives, dass sie immer und bei allem dagegen sind und widersprechen. Paulus richtet sich nicht gegen sachliche Diskussionen. Paulus wendet sich nicht gegen das Vorbringen berechtigter Kritik. Also der Glaubensbruder, von dem ich da erzählt habe, der hat seinem Chef oft widersprochen. Der stand mit seinen Meinungen oft quer zu dem, was die Kollegen sagten, aber er hat es in freundlichem Ton und mit Argumenten gemacht. Ja, was Gottes Wort ablehnt und mit diesem Widersprechen meint, ist so eine aufmüpfige Grundhaltung, wenn jemand aus Prinzip schon erstmal dagegen ist. Manche machen das unbewusst, manche zur eigenen Bestätigung. Bei vielen ist es auch einfach ein Zeichen von Unreife und Selbstbezogenheit. Oder es zeigt, dass sie sich nicht unterordnen können. Paulus sagt, so sollt ihr nicht sein als Christen. Ihr sollt reifer sein. Ihr sollt so weit von euch absehen können, dass ihr euch nicht ständig dadurch produzieren müsst, dass ihr irgendwelche Widerworte gebt. Ihr sollt auch mal was akzeptieren können, wenn es nicht gegen Gottes Willen ist. Also nicht widersprechen. Dann der nächste Aspekt, mit dem er diese loyale Haltung deutlich macht, sagt er natürlich nichts veruntreuen. Nicht, da steht wörtlich, nichts auf die Seite bringen. Genau das ist gemeint, nichts unterschlagen. Sich nicht in der falschen Weise bereichern. Da geht es um Ehrlichkeit. Dass ich mit dem Besitz meiner Firma genauso aufrichtig umgehe wie mit meinem Privatbesitz. Und dann schreibt Paulus, sich in allem als gut und treu erweisen. Also damit ist Loyalität gemeint, Verlässlichkeit. Und zwar sagt Paulus, sich als treu erweisen. Das heißt, es deutlich zu erkennen zu geben. Ich stehe dazu, das klar zu kommunizieren, keinen Zweifel zu lassen. Sich erweisen als treu und gut in allem. Jawohl, ich gehöre dazu, ich trage das mit. Ich stehe zu dieser Arbeit. Und das setzt natürlich voraus, dass man sich mit seiner Arbeit in einem bestimmten Maße identifizieren kann. Oder dass man es zumindest akzeptieren kann. Und wenn man es nicht kann, müsste man seinen Arbeitsplatz verlassen. Das ist natürlich unheimlich schwer. Und bei der aktuellen Lage auf dem Arbeitsmarkt ist das dreimal schwer. Natürlich, weil die Auswahl an freien Arbeitsstellen für manche groß, für viele andere aber sehr begrenzt ist. Aber wenn ich mich von Gott in allem geführt weiß als Christ und wenn ich bete, wenn ich sage, Herr, du bringst mich an meinen Platz, bitte lass mich das erkennen. Ich will fleißig sein, ich will arbeiten. Ich will nicht einfach irgendwelchen Leuten auf der Tasche liegen. Ich will meinen Beitrag leisten, Herr. Und wenn Gott dann die Türen so öffnet und schließt, dass ich eben an einer bestimmten Stelle lande, wo ich arbeiten kann, ohne sündigen zu müssen. Ich denke, dann darf ich das erstmal als meinen Platz akzeptieren. Und dann muss ich sagen, gut, jetzt hat Gott dich erstmal hier hingestellt. Und jetzt habe ich hier erstmal loyal zu sein. Und jetzt habe ich hier erstmal mich als Christ zu bewähren. Und das betrifft sowohl mein Verhältnis zu meinen Vorgesetzten, als auch zu meinen gleichrangigen Kollegen und erst recht zu meinen Untergebenen. Es ist in der Welt so, die allgemeine Verhaltensweise, dass man nach oben buckelt und nach unten tritt. Als Christ sollten wir möglichst in keine Richtung treten. Aber wenn, dann auf keinen Fall nach unten. Eher umgekehrt. Nach oben klare Kante zeigen. Und nach unten sehr viel Behutsamkeit, Rücksicht und Geduld. Und die Leitfrage für mich ist dann auch meinen Kollegen gegenüber, welche Vorstellung, wenn sie in einem weltlichen Beruf arbeiten oder in einem Umfeld, wo sie mit vielen Nichtchristen zu tun haben, welche Vorstellung bekommen die, die mich sehen, von einem Christen? Das ist ja die Frage. Welche Vorstellung bekommen Sie? Ja, vielleicht von Christus selbst. Wenn Sie mich Woche für Woche erleben, was assoziieren die, wenn die hören Christ oder Gemeinde? Es liegt ganz entscheidend an dir in dieser Situation. Was für ein Kollege sind Sie? Wofür sind Sie bekannt, wenn es etwa um Absprache von freien Tagen geht? Wie viel Rücksicht nehmen Sie, wenn jemand in Ihrem Umfeld einen schlechten Tag erwischt hat und sauer ist oder traurig? Wie gehen Sie mit den Fehlern um, die andere machen und mit Ihren eigenen? Das sind alles Fragen, die etwas mit Jesus zu tun haben. Das ist ein Teilbereich Ihrer Nachfolge, dass Sie da als Christ leben. Und genau das hat ja Paulus als ein großes Problem der Kreta diagnostiziert, dass er sagte, am Anfang, die kamen aus so heidnischen Verhältnissen, da klaffte das total auseinander, ihre geistliche Überzeugung und ihr praktisches Alltagsleben. Und jetzt geht es darum, diese Lücke mit Jesu Hilfe zu schließen. Und Paulus sagt, es ist wichtig, denn es hat Auswirkungen darauf, wie eure Umwelt über Jesus denkt. Es geht um seine Ehre, wie du dich verhältst an deinem Arbeitsplatz. Es geht um sein Evangelium, das ihre Kollegen und Nachbarn und das ihre Kommilitonen doch genauso brauchen wie sie. Und darum beschließt Paulus diesen Gedanken mit einem letzten und fünften Punkt, der unsere Arbeit prägen soll. Fünftens macht er deutlich, dein Anliegen soll evangelistisch sein. Dein Anliegen soll evangelistisch sein. Das heißt nicht, dass du jeden Tag an deinem Arbeitsplatz Traktate verteilst. Aber schauen Sie, wie Paulus das alles münden lässt. Also, der Sklave soll sich so verhalten, unterordnen, wohlgefällig sein, nicht widersprechen, nichts veruntreuen, sich in allem als gut und treu erweisen. Jetzt kommt unser klassisches, damit Sie, die Sklaven, der Lehre Gottes, unseres Heilandes, Ehre machen in allen Stücken. Das ist ganz wichtig. Paulus sagt, jeder Arbeitnehmer am Fließband hat die Chance, beständig evangelistisch im Einsatz zu sein. Jede Erzieherin hat die Chance, beständig evangelistisch im Einsatz zu sein. Wodurch zunächst? Durch dein Verhalten. Durch dein Verhalten im Job. Denn dadurch bereitest du den Boden dafür, dass deine Worte offen aufgenommen werden. Und das ist doch, dieses evangelistische Anliegen ist doch eigentlich das schönste Motiv dafür, dass es sich lohnt, sich im Alltag zu bemühen. Dass es sich lohnt, sich bei Hanomag oder Balsen reinzuhängen. Auch wenn man eigentlich schon gar nicht mehr will. Weil es den Boden bereitet, weil es ein gutes Zeugnis für Christus ist. Unsere guten Werke haben eine evangelistische Langzeitwirkung, sagt Paulus damit. Und das Wort, das muss ich Ihnen unbedingt noch zeigen. Hier steht, Sie sollen der Lehre Gottes, unseres Heilandes, Ehre machen in allen Stücken. Da steht wörtlich das Wort schmücken. Sie sollen die Lehre schmücken. Sie sollen die Lehre herausstellen. Welche Lehre? Dass Gott unser Heiland ist. Also es geht vor allem um das Evangelium. Um das Evangelium von Gott, dem Retter, durch Jesus. Und diese Lehre sollen wir schmücken, wörtlich. Da steht im Griechischen Kosmeo. Kosmeo kennen wir alle von Kosmetik. Was soll Kosmetik? Kosmetik soll uns attraktiver machen. Habe heute Morgen meinen Rouge vergessen. Nein. Es hätte auch nichts geholfen. Also schmücken. In einer englischen Übersetzung steht, they will make the teaching about God, our Savior, attractive. Attraktiv in einem recht verstandenen Sinne. Was heißt Kosmeo? Kosmeo bedeutet, dass ich etwas so anordne, dass es symmetrisch und ansehnlich ist. Oder noch besser, Kosmeo kann auch bedeuten, eine Krone so aufzusetzen und anzubringen, dass die Perlen am besten leuchten können. Diese Kosmetik, dieses Gut-Aufsetzen ändert nichts an den Perlen, fügt zu den Perlen nichts hinzu, aber sorgt dafür, dass die Perlen gut gesehen werden können. Das ist hier damit gemeint und das soll unser Leben sein. Unser Leben soll die Botschaft des Evangeliums schmücken. Wir fügen dem Evangelium nichts hinzu, wir machen es nicht schöner, aber wir wollen den anderen helfen, dass sie diese Perlen, dass sie dieses Evangelium sehen können, dass sie da hinschauen. Und dass sie nicht schon an unserer Person und an unserer Arbeit und an unserem Verhalten so viel Anstoß nehmen müssen, dass sie die Perlen gar nicht mehr sehen. Kosmeo, wir sollen mit unserer Arbeit, mit unserem Leben das Evangelium schmücken. Nicht es schöner machen, nicht etwas hinzufügen, sondern wir sollen dazu beitragen, dass die anderen es sehen können, dass sie es gut in den Blick bekommen. Und dafür ist unsere Arbeit im Alltag gewissermaßen das Beiwerk. Und das ist die evangelistische Langzeitwirkung unserer guten Werke. Was für ein Auftrag! Wir sollen durch unser Leben die biblische Wahrheit nicht durchstreichen, sondern unterstreichen. Das ist die Aufgabe. Und wenn wir uns das so klar machen, sehen wir, es ist überdeutlich, wie groß die Verantwortung von jedem von uns ist in seinem Alltag. Ich denke, manche leiden manchmal unter einer vermeintlichen Bedeutungslosigkeit, dass sie sagen, ach, ich mache hier an meiner Stelle eine Arbeit, die trägt nichts groß aus in der Welt, die wird nie in den Medien erwähnt, auch der finanzielle Ertrag ist überschaubar. Es ist doch recht bedeutungslos, mein Leben. Und Paulus sagt dir hier, nein, das ist nicht wahr. Dein Leben ist nicht bedeutungslos, wie unbekannt auch die Werkstatt ist, in der du zurzeit arbeitest. Es ist von Bedeutung. Du lebst unter Beobachtung der Welt. Du lebst unter der Beobachtung zum Beispiel deines Chefs oder anderer Mitarbeiter, deiner Nachbarn, deiner Kollegen im Verein und sei es deiner Kinder. Und du wirst beobachtet. Und Paulus sagt, bitte, bitte, hab diese fünf Wahrheiten im Blick. Deine Arbeit ist Dienst für Gott, das ist das Erste. Und dann zweitens, deine Arbeit erfordert Respekt für die bestehende Ordnung, sofern du nicht zum Sündigen verleitet wirst. Das ist immer die Grenze. Aber ansonsten hast du die bestehende Ordnung erstmal zu respektieren. Drittens, deine Leistung soll gut sein. Viertens, deine Haltung soll loyal sein. Und fünftens, das ist die Krönung, dein Anliegen soll evangelistisch sein. Und wenn Sie so morgen in die neue Woche reingehen, wissen Sie, was dann passiert? Dann bekommt Ihre Woche einen völlig neuen Glanz. Sie wird nicht unbedingt leichter, Ihre Woche. Aber sie wird bestimmt viel schöner, viel spannender, viel erfüllter. Und Sie können ganz neu mit dieser Gewissheit hineingehen. Mein Leben mit Jesus ist nicht auf den Sonntag oder auf die stille Zeit am Morgen beschränkt, sondern Jesus will mir mitten in meiner Arbeit beistehen. Jesus will mitten in der Arbeit das, was ich tue, zu seiner Ehre gebrauchen. Und in jeder Arbeitsstunde, egal ob du Englisch unterrichtest oder ein Holzstück bearbeitest oder ein Fenster einsetzt oder ein Formular ausfüllst, in jeder Arbeitsstunde darfst du ihm dienen. Und mit deiner ganzen Arbeit darfst du Tag für Tag ein Schmuck sein für das Evangelium. Was gibt es Größeres? Und dann darfst du auch gespannt abwarten, wie der Herr deine Arbeit weiter gebraucht, um seine Ehre groß zu machen. Er will dir beistehen, er wird mitgehen und du wirst staunen, was er noch alles an deinem Platz dir schenken wird. Amen.